SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und schönen guten Sonntagmorgen, wo immer Sie gerade sind. Wir sind heute live, senden hier aus dem Kursaal Bern. Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass ich Ihnen zwei Menschen, zwei ganz besondere Lebensgeschichten vorstellen darf. Sie ist die Physikerin, die mit einer Weltraummission ein Instrument mit dem Namen Rosina weit raus ins All geschickt hat, zum Komet Jury. Sie sagt, Rosina, das ist mein drittes Kind gewesen. Hier auf der Erde hat sie zwei erwachsene Töchter und ist verheiratet, ebenfalls mit einem Physiker. Sie ist 66. Guten Morgen, Katrin Altweg.
Guten Morgen, mein Name.
Und auf der anderen Seite der Mann, der Musik macht mit einem Instrument, das eben wie ein UFO aussieht. Es tönt auch wie aus einer anderen Sphäre, die Handpan. Dazu spielt er Alphorn, er singt, er textet. Aufgewachsen im Entlebuch, wohnt in Bern, ist verheiratet, ohne Kinder, 55 Jahre alt. Einen schönen guten Sonntagmorgen, Bruno Bieri.
Guten Morgen.
Karin Altweg, jetzt muss ich gerade schnell einhocken. Bei der Rosina ist das ein oder andere Schmunzeln durchs Publikum gegangen. Die Rosina, ihr drittes Kind, ist immer noch unterwegs, muss man sagen, oder? Und es kommt nie mehr zurück. Reist quasi für immer auf dem Komet Jury durchs All. Wie geht es immer so, dem Kind, der Rosina?
Also, ich nehme an, im Moment verrührt sie.
Wie viel Grad hat es denn dort draussen?
So minus 240.
Es ist kalt.
Ja, es ist kalt. Es ist eher kühl.
Und wissen Sie denn auch immer noch genau, wo sie gerade ist? Also verfolgen Sie den Weg von dem Jury immer noch so ein bisschen im Unbewussten oder Bewussteren mit?
Im Unbewussten sicher, ja, ja. Eben, im Moment ist er fast im sonnenfeinsten Punkt und darum ist es wirklich kalt.
Extrem kalt, ja.
Aber jetzt kommt sie wieder näher.
Und wie geht es einem selber, wenn man dann weiss, etwas, was Sie erschaffen haben, reist Hunderte von Millionen Kilometer von unserem Planet entfernt durchs All. Das ist, ich habe mir das die vergangenen Tage noch mal durch den Kopf gehen und ich habe Hühnerhaut bekommen. Das ist ja wahnsinnig, oder?
Ja, mit der Zeit gewöhnt man sich an die grossen Distanzen.
Man gewöhnt sich an alles.
Also, man denkt das gar nicht mehr so weit bis zum Jupiter. Aber ist klar, es ist schon weit.
Ja. Es ist extrem weit. Ja. Und der Komet der Jury, der ein bisschen aussieht wie ein Gummientli, der schmeckt obendrauf auch nicht so wahnsinnig gut.
Nein, also auf Deutsch gesagt, der stinkt.
Nach was?
Nach verrotteten Eiern, nach Roststall, nach Essig, dann noch so ein bisschen Bittermandel. Hm. Also wir haben das im Labor nachgestellt und ich kann euch sagen, das wollt ihr lieber nicht schmücken.
Also, es stinkt extrem, sie hat wahnsinnig kalt, aber sie hat, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht, die Rosina.
Ja, sie hat uns vor allem Haufen Daten hinterlassen, die fantastisch sind. Und wo wir noch manches Jahr weiter damit beschäftigt sind, die auszuwerten.
Eine Musterschülerin?
Absolut. Also, die war effektiv besser, als wir je gedacht haben.
Sie, Bruno Bieri, da bin ich jetzt gerade bei der Musterschülerin eingehockt, oder? Sind unter anderem auch mal Lehrer gewesen. Haben Sie ein Gespür für die Weite vom All?
Es ist interessant. Eines von unter anderem meinen Lieblingsfächern war damals mit der 5. oder 6. Klasse bei Hergiswil, in einem Schulhaus namens Höbeli, habe ich unser Planetensystem durchgenommen. Ja. Also von dort her habe ich das auch didaktisch analysiert. Was zeigt man da? Natürlich unbedingt für mich, die Distanzen zu zeigen, aha, gegen Abfinder. Quasi die Sonne war dem Napf oben gewesen, am Schluss, den wir aufgestellt haben. Und die Verhältnisse zu klären, quasi auch den Kindern. Und das ist allemal nicht nur eine naturwissenschaftliche Lektionsreihe geworden, sondern immer auch sofort eine philosophische. Genau wie ihr jetzt gesagt habt, die Kinder haben einfach staunen und sie über Naturwissenschaft der Planeten für einen 5-6-Klässler auf Fragen kommen, wo sind wir, wo gehen wir. Und gerade im Napf, die Kinder sind von diesen Bauernhöfen gekommen, die haben noch den universalen Bezug aus meiner Sicht gehabt, in ihrem ganzen Wesen. Die haben das relativ schnell und gut verstanden.
Das ist das eine, der wissenschaftliche Bezug, und das andere ist das Zauberhafte, das man je nachdem hat, wenn man so einfach gerade im Napf findet, wo man sehr wahrscheinlich noch ein bisschen weniger Streulicht hat, kaufen schauen in den Himmel. So zauberhafte Momente haben Sie die auch gehabt?
Genau, unbedingt. Es ist mythisch und mystisch. Es hat auch in dieser Gegend Entlebuchnapf sehr viel Sagen. Und bei diesen Sagen kommen wir wieder in die universalen Gedanken rein, in Sachen, die man sieht und doch nicht sieht. Das Enzi-Loch, das schon als Kind gesagt worden ist. Eben wenn man nicht brav durch und nicht der Samichlaus oder der Schmutzli, dann wird man ins Enzi-Loch hintergeführt, so diesen Geister. Also das nicht sichtbar oder die Daten, die ihr auswertet, jetzt mit der modernen Sprache, das Undefinierbare, das habe ich in dieser Sagenwelt von diesem Napf erlebt. Genau. Und später natürlich, da kommen wir vielleicht noch darauf zurück, als ich gemerkt habe, der Weltraum hat viel mit Musik zu tun. Ich bin dann gespannt, ob das stimmt. Ich möchte Frau Albert noch fragen, ob ich auf dem richtigen Pfad bin.
Das ist eine gute Idee, das hängt mir doch gerade ein. Eben, also, Klang gibt es in dem Sinn nicht, weil es ist luftleerer Raum. Oder, also Schallwellen können ja nicht quasi durch diesen Raum durchwandern.
Nein, das
es tönt nach nichts.
Es tönt im Prinzip nach nichts, aber es ist auch klar, dass man ja Wellen nicht nur durch Schallwellen übermittelt. Also die Leute, die jetzt zuhören am Radio, die hören uns ja nicht direkt, oder? Sondern das wird mit elektromagnetischen Wellen übertragen und dann beim Lautsprecher kommt es wieder raus. Und im Weltall haben wir natürlich sehr viele elektromagnetische Wellen und auch in dem Frequenzbereich, wo man eben hörbar machen kann. Also auch beim Komet, oder? Es gibt auf dem Netz findet, dass bei der Komet sinkt.
Genau, ja, das ist mir mal aufgetaucht. Ja. Ja.
Obwohl, das sind nicht Schallwellen, das sind elektromagnetische Wellen. Aber man kann die übersetzen, oder? Man kann die auf einen Lautsprecher geben. Dann blubbert
das, oder wie macht das, wie tönt das? Können Sie das beschreiben?
Wirklich sphärisch. Aha. Es tönt sphärisch. Ja. Es sind tiefe Frequenzen, oder, wo man gemessen hat, und das tönt sehr sphärisch, mit dem mal hören. Also ich kann nicht singen, ich kann es nicht nachsingen.
Wir sind so ein bisschen beim Kind Rosina gewesen. Ich würde noch mal gerne einhaken beim Bruno Bieri. Wenn wir beim Kind sind, ihr Instrument, das ja lustigerweise aussieht wie ein UFO, und vielleicht können wir es jetzt mal führen, das haben sie ja beim Musizieren am Laut ganz sanft auf ihrem Schoss und ein bisschen streicheln, so wie das ein Kind auch behandeln würde, ein kleines Kind.
Genau, und das habe ich auch vom Erfinder. Ja, ursprünglich ist das Hang in Bern erfunden worden. Ich sage jetzt Handpan, weil es eben eine Kopie ist davon. Und der Felix Rundli, Sabina Scher, haben mir das eigentlich auch gelehrt und gesagt, wir nehmen das auf die Schoss. Das Instrument ist für uns so bedeutsam, wir tun uns auf Berndeutsch gesagt schöseln. Das wäre zwar nicht ihre Sprache, das sage ich jetzt. Ja. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich das Instrument spiele, habe ich eine Art wie eine Heimat. Es hat wirklich etwas sehr Emotionales. Man hat die Töne gerade vor seinen Ohren, auf seiner Schoss, der Temperatur, wo man das Instrument überträgt, wie bei einem Cello. Es ist, man muss, kann das sagen, eine intime Beziehung, eine Art zu diesem Blechinstrument.
Es ist aus Stahlblech,
genau,
oder?
Es ist ein Stahlblech, wie wir der Finder gesagt haben. Ja.
Es ist rund, für alle die uns jetzt einfach zuhören. Ich würde sagen, es ist, was sind das, etwa, ist ein guter halben Meter im Durchmesser. Und schön kreisrund und sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein UFO. Kathrin Altweg, könnten Sie noch etwas ergänzen, was ich vergessen habe vom Aussehen?
Also es wäre nicht flugfähig, weil es schwer ist.
Einverstanden, ja. Genau.
Richtig, Physikerin, genau. Jawohl. Nicht flugfähig.
Es ist Stahlblech, oder? Und ja. Es ist innen wahrscheinlich Luft.
Es ist innen hohl, ja. Ja.
Aber nicht evakuiert. Also im Weltall wird es verplatzen.
Ja, aha. Das wäre schade.
Ja, sehr schade.
Definitiv, ja.
Zum guten Glück sind wir auf der Erde. Ich würde sagen, wir nehmen einen Ohr voll. Bruno ja, Bieri.
Gerne. Ich würde probieren, ein bisschen Welt aus. Ich
bin gespannt.
Frau Waldweg. Karriere dann wieder haben. Wir sind ja in einer Wortsendung und nicht in einer Musiksendung. Ich gebe den Ton zurück von Christian Zeugli.
Bruno Bieri, grossartig. Vielen herzlichen Dank. Und es ist lustig, es passiert immer etwas mit einem. Wenn es ans Herz geht, dann hat man schnell mal feuchte Augen. Bei mir jetzt auch in diesem Moment. Irgendetwas passiert da mit diesen Klängen, wo der Bruno Bieri vor sich geht, eben auf der einen Seite von der Handpanne und auf der anderen Seite von ihrer Stimme. Was um Himmels, im wahrsten Sinne des Wortes Willen, machen Sie mit ihrer Stimme?
Ja, man kommt fast zurück in meine Primarschullehrerzeit. Ich habe immer sehr gerne gesungen mit den Kindern und die Stimme hat mich interessiert. Und wir haben das Glück am Lehrerseminar damals in Hitzkirch. Es ist unsere Deutschlehrerin, hat noch einen Schauspieler, Karl Otto Freitag, als Mann gehabt. Und dass der noch ein Verdienst gehabt hat, ein Stück, die hat auch etwa alle zwei Wochen mit uns Sprechunterricht gemacht. Und das hat mich so einfach fasziniert, die Stimme. Und später habe ich dann aus dem Jodeln raus, aus dieser entlebucherischen Tradition quasi, das Zäuerle, das man um Entlebuch im weitesten Sinn macht, gemerkt, ich möchte ihre Stimme noch ein bisschen umgeben. Und bin dann quasi auch ein Stück wieder in die Welthausen geforschen, Frau Walter. Und ich habe die Stimme angefangen beforschen. Ich habe die Töne gehört, die ihr auch alle kennt, aus der Mongolei und so weiter. Und da gefunden, was passiert da emotional? Könnte ich das nachmachen, nachbauen? Und bin die Daten quasi untersuchen und habe geübt und mich mit anderen Leuten austauscht und deren Stimme probieren, noch eben nach oben und unten eine Erweiterung zu geben und schauen, was da passiert. Und das Instrument, das kann eine Gitarre sein, aber jetzt in diesem Fall das Handpan, stützt das natürlich gut.
Und das ist reine Physik, die Obertöne, die wir da gehört haben, gell? Sie vor allem weg.
Das ist sicher reine Physik. Ja,
ja genau.
Aber gleich erstaunlich. Aber Physik ist immer erstaunlich.
Das stimmt, wir haben eine kleine Physikstunde auch vorher schon, wo Sie erklärt haben, wie eigentlich Radio funktioniert. Genau. Ich würde noch schnell reinhocken bei dem tiefen Ton, den Sie machen. Das Brummen, das... Was passiert da? Also woher kommt der?
Also bei mir war ein Punkt, ich habe das Didgeridoo immer so faszinierend gefunden aus Australien. Dass das Rohr, wo sie ja,
in Australien, ja, genau,
von den Aborigines, wie man es sagt, und dass die Erde da betont, sind wir wieder beim Planetarisch, die spielen ja in den Boden ein und sagen in der Mystik, dass die Erde in Schwingung kommt. Und dort war mal eine Zielsetzung, dass ich gefunden habe, ich will das probieren. Also ja, quasi probiere Sachen, die ich höre, die mir gefallen, nachzumachen. Und dann habe ich gemerkt, das ist viel gäbiger zum Transportieren, das Didgeridoo, das ich selber machen kann. Es war ein spielerischer Zugang eigentlich zu dieser klanglichen, stimmlichen Möglichkeiten.
Schön, wie musikalisch sind Sie, Frau Altweg?
Nicht sehr, leider. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte einen musikalischen Vater und eine sehr unmusikalische Mutter. Und ich habe ihnen der Mutter nachgeschlagen. Jetzt habe ich einen musikalischen Mann. Das ist tipptopp.
Das ist schön. Und Ihre Kinder in dem Fall? Sie haben noch eben zwei erwachsene Töchter.
Auch eins musikalisch und das andere eher nicht.
Das heisst, bei Ihnen daheim ist auch schon ein bisschen musiziert worden, Bruno Bieri?
Ja, ich habe keine professionellen Musiker, Eltern oder Brüder, aber wir haben alle Instrumente gespielt, meine zwei Brüder und ich haben zusammen gespielt mit diesen Trompeten, Saxophon. Und es war bei euch allen auch, es war wirklich das Abwäschen-Singen, das ein bisschen kurzwieriger war beim Abwäschen. Haben wir gesungen und die Mutter gesagt, bis am Mai sind wir fertig und bis dann singen wir und am Mai sind wir fertig. So eine Zeitvorgabe. Und das ist wirklich eine Haushaltserinnerung, Küche, Stube, ja.
Und singen dazu.
Ja, und singen dazu. Das ist.
Sie sind ab und zu als Strassenmusiker unterwegs. Wenn man Glück hat, trifft man den Bruno Bieri je nachdem nicht mehr an. Das braucht ja Mut, oder?
Ja, das kommt aus der Idee heraus. Wirklich, das ist vielleicht der Lehrer, der schwummert. Das, was ich herausgeforscht habe, zu teilen. Und der Moment, wo ich gespürt habe, dass das berührt, wie dir vorhin auch gesagt hat, da kommt eine Art, Sucht ist jetzt ein dummes Wort für das, aber es kommt eine Lust. Wenn man sieht, viele Leute gehen mir zurück, es hat mich berührt, es hat Hühnerhaut gegeben, es hat, und wenn das immer wieder kommt, gibt es eine grosse Motivation, man sieht, man löst etwas aus. Also, das spielerische Forschen, ein Didgeridoo nachmachen und so weiter, kommt auf einmal etwas Ernsthaftes. Man merkt, das geht tiefer. Das geht ins Ruhige. Hat er vielleicht vorhin auch erlebt, das Instrument gibt ihm auch einen Moment lang einfach eine Stille, die aber noch betont ist. Und dort habe ich Prag vergessen.
Dass es Mut braucht, wenn man auf die Strasse rausgeht.
Genau, und das geht teilen, genau. Ja. Und dort ist der Punkt, dass ich hier und da, also Strassenmusik ist fast zu hart gesagt. Ja. Ich suche einen schönen Moment, vielleicht das Luzern am See, mal im Herbst, wo ich finde, ich will ein neues Stück ausprobieren, oder das Lied zu der Luzerner Messe, oder Basler Messe, bin ich jetzt einmal gesehen, ja, in den Herbst das Basler Messe-Lied singen. Und dort das Verbinden, die mystischen Klänge vom Instrument, von der Stimme, mit dem Troubadour-artigen, und dort fühle ich mich so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, wo die Troubadour die Faganten und Halunken von also ich würde es nicht sagen, ich sei so ein, aber man kann dort einen Moment in die Rolle gehen und unterwegs sein und erlebt eine Basler-Mentalität, eine Zürcher-Mentalität. Für mich ist es eine Art auch ein Forschungsfeld, ein Entdeckungsraum, dass ich etwas mitbringe. Auch wenn ich einen Auftritt habe, St. Gallen, schleiche ich mich wahrscheinlich am Nachmittag nach in die Stadt. Und wenn dann nichts im Hut ist, denke ich, ich habe ja am Abend einen Lohn. Also ich gehe mit einem recht guten Selbstbewusstsein. Und dann bin ich eingesungen und habe schon einen Kontakt zu ein paar St. Galler und höre, wie die tönen, wie die laufen, wie die schmecken. Es gibt mir in diesem direkten, troubadourartigen, ausgesetzten Bezug sofort ein Fiebermessen von der entsprechenden sozialen Umgebung, in der ich drin bin.
Schön. Ich habe mir über Sie beide in den vergangenen Tagen Gedanken gemacht über Ihre Eigenschaften, die Sie vielleicht verbinden. Und ich bin dabei auf drei Eigenschaften gestoßen, die ich zumindest meine, dass Sie sie auf die eine oder andere Art in sich tragen, Sie beide. Erstens, da sind wir gerade im Thema Mut. Als Musiker auf einer Bühne oder eben auf der Strasse, glaube ich, oder als Wissenschaftlerin in der Forschung, muss man, glaube ich, auch Mut haben. Behaupte ich, Mut einmal, vielleicht auch eine eigene These über Bord wieder zu werfen. Oder dann, wenn man herausfindet, dass sie nicht stimmt, das zuzugeben. Oder gegen Lehrmeinungen müssen zu bestehen, wo man sagt, nein, ich habe jetzt tatsächlich ein Ergebnis und jetzt wirf ich etwas über Bord. Ist das tatsächlich so? Muss man mutig sein als Physikerin?
Ja, das Mut ist, man muss ehrlich bleiben, oder?
Ehrlichkeit.
Ehrlich muss man bleiben und halt, also ich kann mich erinnern, wir haben ja herausgefunden, dass das irdische Wasser nicht von Kometen kommt. Das war eine Lehrmeinung, dass wir unser Wasser von Kometen haben und etwas vom Ersten, was wir herausgefunden haben, ist, dass es nicht stimmt. Und da haben mich Journalisten einen gefragt, seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, natürlich nicht. So ist es, Punkt. Und ja, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn ich hätte sagen können, doch, unser Taunussee kommt von Kometen. Es kommt halt nicht von Kometen. Ob das Mut braucht, ich glaube, man muss einfach ehrlich bleiben.
Ehrlich, das ist nämlich das zweite Stichwort, das ich mir von diesen drei notiert habe. Sie haben das bereits vorweggenommen. Aber eben, hat es damals Mut gebraucht, auf der Stoss an einer Ecke, vielleicht eine Zeitglocke mit dem Alphorn?
Das war der Anfang mit dem Alphorn. Das hat insofern Mut gebraucht, dass es natürlich allen Orten hörbar ist. Man hört jetzt viele in der Stadt Alphornistinnen spielen. Und man tut da schon den Klangraum füllen. Also es ist eine Art fast frech. Im weitesten Sinn, weil man nimmt da einen grossen Raum ein. Darum ist mir mit dem Instrument, mit dem Handpan, ist mir wohl, es ist intimer, man kann ganz fein spielen. Und das mit dem Mut, ja, das braucht Mut, sich auszusetzen und auch von den Menschen wahrgenommen werden. Das ist vielleicht der zweite Punkt, der mich dort interessiert. Ihr seid als Wissenschaftlerin, werdet ihr wahrgenommen. Und wenn ich einen Moment zu dem Lehrerrollen ausgehe, zu der Musik und gehe in die Strasse, dann bin ich ein anderer Mensch für die Leute in der Wahrnehmung und spüre natürlich von dem Blickkontakt her, von der Wertschätzung oder kann ich mich im Moment in einer anderen Rolle fühlen. Und das ist sehr interessant, gesellschaftlich mal in dieser Schicht wahrgenommen zu werden.
Stichwort 2, eben die Ehrlichkeit, habe ich bei Ihnen, glaube ich, beiden eben auch notiert, dass man muss ehrlich sein als Wissenschaftlerin, das haben Sie jetzt schon ein bisschen ausgeschildert. Ist es schwierig gewesen? Also jetzt gerade das Beispiel, dass man sagt, nein, es ist jetzt einfach so und es ist jetzt anders.
Nein, das Beispiel ist nicht so schwierig gewesen, aber zum Beispiel zugeben, dass etwas nicht geht, das ist manchmal nicht ganz einfach. Oder? Man hat Geld gegeben, die geben einem Geld und am Schluss muss man sagen, nein, es, leider Gottes, das Geld ist zwar weg, aber das Resultat ist trotzdem nicht da. Ja. Solche Sachen, da muss man aufpassen, oder? Dass man nicht probiert, das zu verstecken oder irgendetwas, sondern dass man dazu steht, dass nicht immer alles geht. Das ist Forschung, man weiß ja zum Voraus nicht, wie es rauskommt. Und manchmal kommt es gut aus und manchmal halt nicht.
Bei Ihnen als Musiker, Bruno Bieri, wenn ich Sie, ich habe Sie auch schon gesehen auf der Strasse. am Musizieren an den Ecken. Und dann gibt es einen Moment, wo Passanten vorbeilaufen und sie gehen ganz subtil und fein auf die Leute ein. Das ist auch irgendwie ein ganz unmittelbar authentischer und eben auch ein ehrlicher Zugang zu diesen Leuten, was sie machen in diesem Moment.
Ja, dann probiere ich, wie die Menschen, die sich entscheiden, einen Moment ihren Lebensweg zu unterbrechen, zu lesen. Ich schaue in die Augen, schaue, wie nahe sie mir waren. Das kann man relativ schnell einschätzen. Unsere Wertschätze oder eher schnell weiterlaufen. Und dann probiere ich schon, eben zu reagieren, mich auch zu üben in einer Kommunikation mit dem, was ich da habe. Und probiere auch eine Art auch wie zu angeln im Meer der Menschen. Das kann ich, wenn ich eben mal mich auf Basel wage oder irgendwo hin, dann gibt es vielleicht von den paar hundert Leuten, die durchlaufen, gibt es hier und da wieder so einen Kontakt. Und dem sage ich dir wie im guten Sinn, angeln einen Menschen, der näher kommt. Und das ist vielleicht die wichtigste Geschichte für mich vor 10 Jahren, vor dem Helmus Zürich. Wie sie von Musik guckt, der Klangraum, hört man viele Spieler. Und dort ist ein Komponist mal gekommen und hat gesagt, it's very interesting what you are doing. Ein baltischer Komponist und hat mit mir angefangen reden. Und dann ist so ein Angelkontakt entstanden, wo jetzt 10 Jahre Freundschaft geworden ist, wo ich x-mal ins Baltikum mit einem, er war ein Leiter von einem Streichquintett. Und das ist eines meiner innigsten Beispiele, dadurch, dass ich mich gewagt habe, auszusetzen, in diesem Zürich neu drehen zu stehen mit Akkordeonisten aus Osteuropa und anderen Ländern. Und mit denen abgemacht, jetzt bin ich dran für die halbe Stunde. Da habe ich als Ernte den Leonis Dreikauskas kennengelernt, der ein wichtiger Freund ist für mich und den ich heute ich kann Musik machen, die berührt war.
Voilà. Also ist eine Freundschaft entstanden, ja. Wirklich einfach eine zufällige Begegnung.
Genau, eine Ernte quasi. Ja, eine Ernte.
Die dritte Eigenschaft, die Sie jetzt verneinen oder sagen können, ja, das ist so, ist Kreativität. Sind Physiker auch kreativ, würde ich jetzt sagen. Ja, man muss es sein.
Man muss es sein. Also, ich meine, das ist Forschung. Eben. Man geht in ein unbekanntes Gebiet. Aha. Man kann nicht einfach so gehen und man kann nicht immer gleich denken, wie man immer schon gedacht hat. Sonst findet man nämlich nichts Neues raus. Also, denk out of the box heisst das, oder? Ausserhalb vom normalen Denken. Und in dem Sinn ist man kreativ oder muss man kreativ sein.
Wie lernt man das, wenn man es nicht ist?
indem man es wahrscheinlich übt. Mm. Indem man sich immer wieder probiert, Zeug zu überlegen, wo man vorher nie gedacht hat. Oder Zeug in Frage gestellt, die für einen selbstverständlich waren.
Wie haben Sie das gemacht oder wie haben Sie das gelernt?
Ja, im Weltall machen sie das automatisch, oder?
Ich, wieso?
Das Schöne an der Astronomie und Astrophysik, oder? Man sieht zwar viel, man kann viel beobachten, aber noch mehr kann man nicht beobachten. Und das tut automatisch Fantasie anregen. Oder? Man muss sich überlegen, was könnte sein, ohne dass man kann sagen kann, so ist es. Und ich glaube, dass wahrscheinlich alle Astronomen und Astrophysiker, wenn man etwas weiterdenkt, oder, kommen ein bisschen ins Fantasieren und damit auch in die Kreativität. Und das ist so etwas, was ich bei den heutigen Schulen oder, ein bisschen ein Problem habe. Weil die Schüler werden so getrimmt auf eine Meinung. Sie müssen genau das machen und nichts sonst. Und das ist für die Forscher ganz schlecht. Oder? Man findet nichts Neues, wenn man nicht etwas querdenkt.
Da haben wir gerade jemanden auf der anderen Seite. Der Bruno Bieri, der eigentlich ganz nah am Verfehlen ist. Weil Sie sind ja unter anderem auch Ausbildner für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Das ist richtig,
oder? Ja, ich gebe 2 Seminare an der Fachhochschule Nordwestschweiz und beschäftige mich zu einem Teilpensum neben musikalischen mit der Lehrerbildung. Ja. Und da pflichte ich euch bei. Also mein Beruf geht bis dann, als ich auch Unterrichtsbesuche mache, im Moment in Basel und Umgebung, jetzt im Januar wieder, die Studierenden besuchen und ich erlebe genau das, was die sagen, Frau Waldweg, fast eine zu grosse Beflissenheit, die EZT-Punkte bekommen, die Punkte sammeln, die europäischen Credits und vor lauter Kreditorientierung, es ist fast ein wirtschaftliches Wort, Credits, wirklich geht das wie verloren sein, eine Art, man muss es vielleicht fast so in Anführungszeichen sagen, die Sache zu ernst, da hat man um vorhin gesagt, Frau Altag, der Humor, dass sie die 2 Sachen einerseits out of the box denken und zweitens hier und da ein bisschen loslassen und auch zusammen können lachen, das Zwerchfell zum Tanzen bringen. Und das, ich finde, ist sehr, sehr zentral für die zukünftige Generation. Stellt euch vor, all die Kinder, wenn die zu ernste Lehrer vor sich haben, da geht so viel Maus und vor allem das Menschliche. eben das Personare, das Durchklingen vom Körper und Geist, zusammen singen, zusammen den Planetenweg machen, in Abfuhr. Das sind doch musische Elemente, die dir, glaube ich, eben zu Recht sagen, die fehlen ein Stück weit. Und dort müssten wir ein bisschen lernen, loslassen und gleich Qualität nicht verlieren. Das wäre so eine Botschaft. Ja.
Schön. Das ist persönlich auf SRF 1 mit meinen beiden Gästen, Kathrin Altweg, Physikerin, Astrophysikerin, lange Zeit die einzige Professorin in der Schweiz für Astrophysik, und der Bruno Bieri, Musikant. Darf ich schnell nachschauen? Hat es schon eine Nachfolgerin gegeben, also zweite Professorin für Astrophysik in der Schweiz, oder sind Sie immer noch?
Also es gibt jemanden in Lausanne schon lange für ja. Kosmologie.
Ja.
Das geht um einen Urknall dort. Aber sonst wüsste ich nicht.
Ja, muss ich
aber ich muss sagen, dass sind wir einfach das Entwicklungsland in der Schweiz. Also in dem Gebiet, wo ich arbeite, ich treffe sehr viele Frauen. Weil Astronomie ist wahrscheinlich etwas Ästhetisches, zieht Frauen an. Also wenn ich an einen Kongress gehe, da sind ein Drittel Frauen oder so. Aber ganz, ganz wenig in der Schweiz.
In der Schweiz ist es noch ein bisschen.
Und der deutschsprachige Raum ist ein Herzpflaster für Frauen.
Wieso?
Es ist wahrscheinlich kulturell bedingt. Oder? Also im Französischsprachigen, Italienischsprachigen hat es viel mehr Frauen. Aber die in Italien weiss man, da haben sie schon im Mittelalter Naturwissenschaftlerinnen gehabt. Und auch in Frankreich, da gibt es viel mehr Frauen. Bei uns ist halt kulturell ist Physik gleich männlich. Und Technik noch männlicher. Und solange das in den Köpfen der Leute nicht wirklich ändert, dass eigentlich das neutral ist. Die Physik ist neutral. Es gibt nicht eine männliche und nicht eine weibliche Physik. Es ist einfach die Physik. Und dass Physik Alltag ist, Technik Alltag ist und dass unsere Welt wahrscheinlich besser wäre, wenn mehr Frauen in der Technik involviert wären. Weil die haben einen anderen Zugang. Oder? Es muss praktischer sein für Frauen. Würde ich behaupten.
Sie haben ja ein ganz tolles Beispiel mit Ihrer Mutter. Ihre Mutter war Ärztin, Ihr Vater auch. Sie haben zusammen eine ganz kleine Klinik in der Klus zu Balstel betrieben, mit 3 bis 5 Betten hat es sogar gehabt. Sie ist operiert worden bei Saltwegs daheim.
Bis Homburg.
Entschuldigung, jawohl, genau, natürlich. Ist operiert worden. Also ihre Mutter ist dort in ihrer Generation bereits vorausgegangen und hat gesagt, ich studiere und bin zwar Mutter, aber ich bin trotzdem auch Ärztin.
Ja, also sie war natürlich aus einer Familie, wo das selbstverständlich war. Mein Großvater war Chemiker. Und dann Mutter Ärztin und Schwester war Mathematikerin. Das ist dort in dieser Familie war das selbstverständlich. Und darum war es auch für uns Kinder dann eigentlich selbstverständlich, dass wir studieren konnten, was immer wir wollten, unabhängig vom Beruf, vom Geschlecht.
Jawohl. Ja. Können Sie sich erinnern, haben Sie einmal mithelfen in dieser Praxis?
Ja, ja. Also das Einfachste war noch Tablettenzellen, oder?
Jawohl.
Dann hat man noch Grosspackungen gehabt, hat man die abzählt, ja. 20 Stück in ein weisses Säckchen hier. Wir haben noch so schöne Büchle gehabt, farbige, dann hat man es dort rein können tun. Aber wir haben auch Patienten, das haben wir nicht gemerkt, aber wir haben ihnen geholfen, ausgerenkte Schultergelenke einrenken. Weil das hat nicht gelenkt, Mutter und Vater, oder? Die Mutter hat Narkose gemacht, der Vater hat drückt und wir haben gezogen, Kinder.
Und das haben sie gemacht, bevor er aufgewacht ist, oder?
Bevor er aufgewacht ist, haben wir müssen verschwinden, ja.
Das ist sehr schön. Schauen wir doch rüber ins Entenbuch zum Bruno Bieri. Sie kommen, sag jetzt gross, aus einer Schneidermeister-Dynastie. Das heisst, ihr Vater und ihr Grossvater sind beide Schneidermeister gewesen. In Aeschlismatt.
Aeschlismatt.
Ja. Zmitz drin.
Genau, mit zum Dorf. Das Haus hat sogar zentral geheissen. Es ist wirklich mit zum Dorf ein Gebäude, das der Grossvater gebaut hat dort. Und dort eine erste Manufaktur für Arbeitskleider und auch für Kitteln und Sonntagskleidung quasi. Und wir haben also in diesem Geschäft, meine Eltern sind jetzt auch da, sie sind jetzt länger in der Pension, Mercerie über alles gehabt, von der Mercerie über Galida, Pyjamas. Einfach das ganze Angebot von einem Dorf war ganz wichtig gewesen. Und der Vater ist wohl Schneidermeister geworden und vom Ziehen und Stoss und Drücken. Ich bin auch sehr so einem handwerklichen Haushalt. Ich sehe immer noch den Vater eben am Schneider in seiner Bude hinten, Beromünster, hören. Und wenn man ein paar Hosen flicken musste, ist man zum Vater gegangen und dort den Rollentausch. Wenn wir das bei Mann-Frau-Verhältnis sind, dann bin ich von Anfang an sehr emanzipiert aufgewachsen. Der Vater hat das umgenommen. Gut, Mutter war die Spezialistin bei der Elna. Nein, Maschine, sie ist dort. Dort war sie Vertreterin, quasi Leiterin
von. Aber eben, das sind ja die Art von Läden, die man heute nicht mehr findet. Also, Merzerei hat es gegeben, Unterwäsche, Kleider, Hosen, Sonntagskleider. Ich glaube, einmal im Jahr sind noch die Mäntel angeliefert worden.
Genau, eben in diesem Äschlismatt. Man hätte nicht ein grosses Sortiment haben. Die Firma Adler aus Deutschland, glaube ich, ist sie gekommen. Hätte alle halbe Jahr oder Jahr haben sie mit zwei Lastwagen zugefahren und haben Damenkleider ausgeladen. Die sind für eine Woche, 10 Tage in diesem Entlebuch hinten. Quasi die Mode aus der Welt, dieses Entlebuch. Und dann sind die Frauen gekommen. Und meine Mutter hat ja schon gewusst, eben die Frau vom Restaurant Bahnhof, die hat schon ein paar Sachen vorreserviert. Man könnte einander natürlich im Dorf. Und so ist die Kleiderwelt in das Äschlismatt hinten gekommen und dann nach 10 Tagen wieder abgereist, weil man sich nicht hätte können, so einen grossen Bestand leisten am Lager.
Und dazu eben noch die Nähmaschine, also vollumfänglich alles, was man angehört. Aber das sind ja Läden, die es heute wirklich nicht mehr gibt oder praktisch nicht mehr gibt.
Ja, ich bin vorgestern in diesem Dorf Äschlismatt gewesen und es ist fast jeder Laden, der Lebensmittelladen, der mit dem Denner zusammenarbeitet, hat noch eine Existenz. Also Radio Jenny ist weg, also ich könnte das ganze Dorf durchlaufen. Es sind alle Nordhessen zu vermieten und das ist ein grosser Verlust in unseren Dörfern tatsächlich.
Wie haben das Ihre Vater oder wie haben das Ihre Eltern angegangen? Also es ist ja dann irgendwann um die Nachfrage oder die Nachfolge besser gesagt gegangen. Ja,
genau, da bin ich sehr froh, dass mein Vater wirklich gesagt hat, schau mal, das ist keine Zukunft. Schon dann ist aus China die Billigware gekommen. Und er hat ja dort die Manufaktur noch für die Jeans, sogar für die Migros hat er geliefert und so weiter. Aber er hat gesagt, schau, ich bin jetzt da in einer guten Form noch drin, aber die Prognose ist so schlecht. Gang auf die Bank oder wird Lehrer wie der Onkel. Und ich habe gefunden, Lehrer interessiert mich mehr, dann kann ich eben singen und Musik machen. Und dort bin ich dem Vater heute noch dankbar. Ich höre so viele Söhngeschichten und auch Töchtergeschichten, die wir in der Dynastie weiterfahren. Und er hat mich im Anführungszeichen wie erlöst und befreit, weil das, dass immer wieder bei dem, was dir Begeisterung gibt, was dir Freude macht, wo du kannst probieren, ein glückliches Leben zu führen, so gut es geht. Und das ist eine grosse Befreiung, wenn man so aus einer Handwerkerdynastie rauskommt. Und das schätze ich heute noch.
Wir sind ins Lehrseminar gekommen. Das ist glaube ich, eine sehr glückliche Zeit gewesen, dann auch mal weg von daheim.
Oh ja, das, von dem Entli, wo ich da das Hitzkirch habe, in das Internat. Ich sage euch, das ist ein wunderbar gewesen, dem Internat. Da haben wir interne Feuerwehr gehabt und haben geübt und haben Ländermusiker gegründet, Big Band gegründet, also weil wir die Tag und Nacht dort waren. Und ich habe dort eine Zeit dürfen erleben in diesem Seminar Hitzkirch von 79 bis 84 mit, ich sage immer, der beste Musiklehrer vom Kanton Luzern. Die haben Professuren gehabt, der Musikakademie in Luzern. Sie aber unsere Klassenlehrer gewesen. Hans Zielmann, Willi Secker, Rösli und so weiter. Und dort hatte ich das Gefühl, ich komme nicht so richtig in die beste Schule von der Welt. Also dort war ich das Schweizzentrum von mir, von Musen, von Musik machen. Aber auch Physik haben wir auch gehabt, klar. Ich bin nicht dann nicht so gut gewesen.
Musik ist Physik.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Musik ist Physik. Da bin ich.
Schwingig, fertig. Ja. Mehr nicht. Ja, ganz nüchtern, ist einfach schwingig.
Ja, eine Mischung von Schwingungen.
Ah.
Eine einzelne Schwingung würde nicht so schön tönen.
Ja, genau. Nachher sind Sie Primarlehrer geworden. Relativ jung, oder wenn ich rechne? 1984
ja,
sind Sie.
Ja, nachher 21 bin ich, als ich auf das Hergiswil hinterher als Chorlehrer. Ich habe die Stelle nur bekommen, weil ich gesagt habe, übernehme den Kirchenchor. Schon dort ist die Musik wieder gekommen. Es war völlig ein trockener Markt. Niemand hatte eine Stelle gehabt. Und du siehst, ich ausgeschrieben, Unterrichtslehrer gesucht, eben mit Kirchenchorleitung. Dann bin ich meinen Musiklehrer gefragt, du mutest du mir das zu? Weil dort bin ich noch ein bisschen sicher, den ganzen Chor zu leiten. Und er hat gesagt, mal, ich gebe dir noch einen Schnellkurs im letzten halben Jahr und hat mich vorbereitet quasi auf das Chor. Und dann habe ich den Kirchenchor Hergiswil übernommen. Und eben das 100%-Pensum. Und das war wie mein Glück gewesen, über die Musik in dieser Gemeinde ein Standbein zu finden, die auch mit dem Kinderchor später, den ich probiert habe mitzubegleiten. Und dann habe ich die Musse ein Stück weit können dort leben in diesem Primarlehrerberuf.
Freude und Leidenschaft der Musik, die weitergegangen ist, offensichtlich in ihrem eigenen Leben. Im Fall von der Kathrin Altweg, sie wären eigentlich auf dem Weg gewesen in Richtung Archäologie. Und dann?
Also meine Geschichte, Archäologie hat mich sehr interessiert. Ja.
Sie haben noch Naturtypus A haben sie gemacht. Ja. Haben sie Hebräisch auch noch gehabt?
Ja.
Also Griechisch, Latinisch.
Latinisch, ja. Habe ich auch sehr gerne gemacht.
Ja.
Und habe eigentlich erst kurz vor der Matur beschlossen, das könne ich als Hobby weitermachen. Und Naturwissenschaften will ich eigentlich nicht lockieren. Und darum habe ich Physik studiert. Und jetzt mache ich auch Archäologie.
Ja, offen, das stimmt. Also einfach ganz andere Zeiträume. Jetzt geht es um Milliarden von Jahren.
Ein bisschen mehr Nulli, oder?
Genau. Ja, auf der Erde wären es ein paar zigtausend Jahre, die man könnte anschauen könnte. Und
wir schauen ein paar Milliarden Jahre an, aber eben. Das ist nur Nulli.
Damals waren Sie eine der ganz wenigen Frauen an der Uni Basel. Wieso sind Sie eigentlich auf Basel gekommen?
Weil meine Schwester zu Bern studiert hat und wir waren nahe im Alter gewesen, und ich wollte mal ein bisschen Abstand von ihr, also bin ich auf Basel.
Und sind dort die einzige Physikstudentin gewesen?
Ja.
Und ihre Dozentin, die sich dann um sie kümmert hat, quasi, ist 20 Jahre ihnen einfach voraus gewesen, oder? Aber damals auch auf lange Zeit die einzige Frau als Physikerin in der
Schweiz. Also zwischen ihr und mir hat keine Frau fertig gemacht. In Basel, 20 Jahre lang nicht.
Wie haben die Männer reagiert damals, wo wieder eine Studentin Physik studiert hat?
Also ich glaube, Kommilitonen, also die anderen Studenten, die haben sehr gut reagiert. Da hatte ich nie Probleme gehabt. Es hat noch so ein paar ältere Professoren gegeben, oder, wo, also im Praktikum hat es dann noch andere Frauen gehabt, die ein anderes Hauptfach hatten. Und man hat sich dort getroffen als Frauen. Und dann hat es einen Professor gegeben, der hat jeder Frau gesagt, geh doch lieber in die EPA, geh Strümpfe verkaufen.
Wie haben Sie darauf reagiert? War ja nicht völlig undenkbar, so eine Bemerkung. Oder?
Dann war ich noch scheuch. Wenn der Professor in die Nähe gekommen ist, bin ich einmal Kaffee trinken, damit er mich nicht verwünscht.
Und heute würden Sie zurückgehen, oder?
Heute würde ich zurückgehen,
was für einen Spruch hätten Sie jetzt parat auf der Lippe, wenn einer sagt, geh doch in die Depot gehen. Gut, Depot gibt es ja nicht mehr, oder? Geh doch in die Depot gehen, Schrimp verkaufen. Was würden Sie jetzt sagen?
Ja, vielleicht etwas, was ich da nicht sagen kann.
Ist gut. Schön. Was lustig ist bei Ihnen beiden, Sie haben beide Lebenspartnerin, Frau oder einen Mann gewählt, wenn ich aus einem ähnlichen Umfeld komme. In Ihrem Fall, Frau Altweg, Ihr Mann ist eben auch Physiker. Und Sie haben ihn, glaube ich, beim Kristallzüchten kennengelernt. Das ist dann wahnsinnig poetisch.
Also das ist nicht unbedingt poetisch gsi, das ist eine Technologie. Er ist mir ein bisschen voraus gsi. Er hat gewusst, wie man Kristall züchtet. Ja. Und hat
er hat gesagt, komm, ich zeig dir, wie man Kristall züchtet.
Nein, er hat den Auftrag bekommen von der Frau Professorin. Er muss mir das beibringen.
Aber sie hat sie nicht versucht zu verkuppeln?
Nein, sie hat es ja auch sehr lange nicht gemerkt, was sie angerichtet hat. Es hat dann gefunkt, ja.
Ja, hat tatsächlich gefunkt. Ja.
Ich war viel in seinem Labor und er war viel in meinem Labor. Wir hatten separate Labor. Aber das hat lange niemand gemerkt.
Bis Sie dann, sich dann mal haben müssen outen, oder?
Bis wir einmal gesagt haben, wir gingen, der Professorin, wir gingen dann in die Ferien. Und hat sie gefragt, woher? Und dann hat sie gesagt, auf Griechenland. Und der Mann hat gesagt, auf Griechenland. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja nett, vielleicht treffen wir einander.
Ab dann war alles klar. Ja. Sehr schön. Im Fall von Bruno Bieri, eben, Ihre Frau ist auch in der Lehre tätig, in der Pädagogik. Oder? Also ja. Sie ist Kindergärtnerin.
Und Lehrerin.
Und Lehrerin.
Ja, genau.
Wie haben Sie sich kennengelernt? Also, neben dem Kristallzüchten im
weniger, wie soll ich sagen, weniger dramatisch. Bei mir waren es sehr die feinen Zwischentöne. Mich fasziniert bei meiner Frau wirklich eben das sorgfältige Lehren, wo wir gesagt haben, mit dem humorvollen Lachen, dass der Bezug zur Welt. Eben, sie probiert wirklich einen Unterricht. Im Moment gibt sie aktuell Kindergarten. Und schon in der Zeit, als ich sie mehr und mehr kennengelernt habe, habe ich mich nicht nur in sie verliebt, sondern vor allem auch in die Energie zu den Kindern, zu den Schülerinnen und Schülern. Weil in dieser Beziehung siehst du sehr, wie ein Mensch ist, also am Du zum Ich. Und ich habe mich quasi in das Zwischen-Nie auch verliebt, in die Energie zwischen Lernenden und Kind, zwischen ihr und denen, und habe den Mensch eigentlich so unglaublich gelernt zu schätzen. Ja.
Sie haben ja ab und zu auch noch mit Kindern zu tun gehabt, gell? Sie als Professorin, also nicht nur der Bruno Bier jetzt, der vielleicht einmal mit Kindern noch arbeitet, ich weiß gar nicht,
kommt nein, das vor? Nein, das nicht mehr. Im Moment nicht mehr, ja.
Ja. Aber in Ihrem Fall, an der Kinderuni, das gibt es ja.
Also Kinderuni habe ich etwa die gegeben. Da muss ich mich erinnern, das Winterthur, 300 Kinder, so 10-Jährige. Und die haben also gespannt, eine volle Stunde zugelassen, ohne Mucks. Aber am Schluss haben sie fast geheult. Weil, das ist klar, die Geschichte ist traurig, oder? Am Schluss stürzt Rosetta auf den Komet. Und dann sind ihnen die Fragen gekommen, ja, holen sie die wieder zurück, wenn kommt der Kleine wieder, der Filet und so weiter.
Ja,
und seitdem weiss ich, dass man Kinder bei dieser Geschichte muss begleiten muss. Das, das geht denen nach. Die Geschichte von Rosetta und Filet, also vom Länder, der gelandet ist.
Wo nachher auf dem Zürich gelandet
ist. Weil das Ende ist nicht so schön. Ich weiss nicht, jetzt im Planetarium Luzern kann man den Cartoon von Filet und Rosetta schauen. Und dort haben jetzt die Zeichner hinten im Anhang noch gezeigt, was die beiden dort oben machen. Zum Beispiel nehmen sie das Solarpanel von Rosetta und die Tennis spielen. Und wenn man den Kindern das zeigen kann, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so traurig.
Dann ist es okay.
Ja.
Schön. Über die Musik haben Sie, Bruno Bieri, in Indien sehr ungewöhnliche Bekanntschaften gemacht. Sie sind vor etwa 15 Jahren, plus minus.
10 Jahre.
Vor 10 Jahren dort gewesen, wo die Swiss wieder hat fliegen, wo sie auf Delhi geflogen ist, haben Sie Bekanntschaft gemacht mit einem ganz bekannten Musiker, wo Sie aber am Anfang überhaupt keine Ahnung hatten, was das für ein klassischer indischer Musiker ist. Was ist dort genau passiert? Wie haben Sie sich kennengelernt?
Ja, ich war eingeladen eben von der Schweizer Botschaft, wie das Alphorn spielen und singen. Und habe dann gesagt, ich hätte das gerne, das Fest, das die Swiss erstmal wieder auf Delhi fliegt, das Fest zu begleiten. Ich würde aber gerne mit dem indischen Musiker dort zusammen spielen. Das macht ja Sinn, eine Freundschaft zwischen der indischen Kultur und uns. Und dann bin ich übergereist, habe mich eingelesen von den Nachbarn, Labriefen, die schon waren. Und dann bin ich in dem Indien gelandet, von der Schweizer Botschaft empfangen worden und schnell dann schon vorgestellt worden, dem Musiker, dem Rashid Mustafa. Das war ein Tabla-Spieler aus Indien, aus Delhi. Der hat sie mir organisiert und der hat mir ein paar Sachen vorgestellt. Gespielt im Hotelsaal, wo wir Leis gefunden haben. Und ich habe mit ihm ein paar Alphorn-Töne gespielt. Und der Punkt war nachher, dass ich über ihn in ein Geschäft kam, wo ich unbedingt noch ein indisches Instrument kaufen wollte. Und dort habe ich nachher realisiert, eben, haben sie gefragt, was ich so mache da in diesem Geschäft, in der Geschäftsleiter. Und ich habe gesagt, ich spiele in der Schweizer Botschaft mit einem indischen Musiker. Und er fragt, mit wem? Sage ich, mit dem Rashid Mustafa, mit dem Tabla-Spieler. Und dort hat er lang geschwiegen und hat das Handy vorgenommen, das hat es damals gerade neu gegeben, und hat ihm angerufen, ob das stimme. Und hat er ein zweites Telefon gemacht und hat in der ganzen Familie von ihm angerufen, also Schwiegervater, seine zwei Söhne, seine Frau. Und das ist ein kleines Geschäft im Golden Market in New Delhi. Das war innerhalb von einer halben Stunde umgewandelt mit weissen Tischtüchern in eine Teestube. Und dort habe ich innerhalb von einer halben Stunde bin ich in dieser indischen Kaste. Nur weil ich gesagt habe, oder die Tatsache, dass ich mit dem Musiker Rashid Mustafa spiele, bin ich wie ein Lift gefahren. Ja, wie Welt rausgekommen von der indischen Musik. Und für mich sehr ehrenvoll gewesen, ja.
Und haben denn tatsächlich ein besonderes Instrument verkaufen?
Also ja, am Schluss hat er mir eins Zweck gemacht. Ich habe unterdessen sind ich in die Schweizer Botschaft. Ich habe gemerkt, es hat noch ein paar Tisch frei gehabt am Abend, weil es gerade Hochzeitszeit war. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich lade euch alle ein. Und dann hat mir drei Tage später das fertige Instrument, die Tambura, gebrungen in die Schweizer Botschaft. Und ich war gerade noch zu Nacht essen. Wir hatten ein bisschen Führungsfondue und
Hightech auf der einen Seite oder eben etwas. Ja, sehr taktiles, das man anlängen kann. Und auf der anderen Seite sind Sie, glaube ich, beide, postulieren jetzt einfach mal, sehr naturverbunden. Im Fall von der Katrin Altweg ist es Dritterin. Sie verbringen sehr gern, schon seit sehr langer Zeit, Zeit mit Pferd. Man darf, glaube ich, eben nicht sagen Ross, gell? Wie sehen
doch,
Sie das?
Doch, also, das ist ein Ross.
Ich kenne Berit und sage, das ist kein Ross, das ist ein Pferd. Also,
das ist ein Ross.
Also, in Ihrem Fall ist es ein Ross. Ja. Super. Wo hat die Liebesgeschichte angefangen zu der Ross?
Oh, die hat sehr früh angefangen, ja, mit etwa 9 Jahren zu reiten. Meine Eltern sind schon geritten. Sie hatten zwar keine eigenen Rosse gehabt, aber sie sind gerne geritten. Und wir sind vis-à-vis von der Vonroll gewohnt, in der Klaus, Vonroll Eisenwerk. Und die hatten auch Rosse gehabt. Einmal Ross, um die Ware auf den Bahnhof zu bringen. Und dann hat der Direktor Ross gehabt für die oberen Angestellten zum Reiten. Inklusive Reithalle. Und der Sohn des Direktors, der ist ein bisschen jünger als ich, Der hat dann sozusagen vom Vater befohlen bekommen, du musst lernen reiten. Und der hat eigentlich nicht wollen und hat gesagt, ja, darf ich wenigstens meinen Freund mitnehmen, das ist mein Bruder. Und mein Bruder hat gewusst, dass ich gerne würde. Und dann hat er gefragt, darf ich meine Schwester mitnehmen? Und so habe ich angefangen.
Hat das angefangen?
Ja, und die beiden Buben haben dann gleich wieder aufgehört. Aber bei mir ist es geblieben.
Und Ihr Mann?
Mein Mann hätte müssen lernen reiten, den er mehr gelernt hat kennen. Und er hat ganz klar gewusst, entweder mehr mit Ross oder mehr auch nicht.
Das machen Sie bis heute, gell?
Das machen wir beide, ja. Also mein Mann reitet jetzt mittlerweile sehr gut. Und das ist etwas, was wir sehr gerne zusammen machen. Also auch die Töchter reiten. Das ist etwas, was die Familie verbindet. Ja.
Schön. In Ihrem Fall, Bruno Bier, ich komme mich irgendwie auf die Kühe. Oder auf die Kuh, auf das tiefe Mauen, das man bei der Kuh je nachdem hört, wo bei Ihnen auch durch die Stimme durchkommt. Und das wäre ja auch eine Verbindung auf Indien. Haben Sie dort irgendetwas können herstellen, eine Verbindung über
Kuh? Ja,
über
die Indien war ein Schlüsselerlebnis mit dem Rashid Mustafa in diesem Hotelsaal. Nachdem er mir vorgespielt hat, Indisch natürlich über 20 Minuten lang, hat er gesagt, now it's your turn, play something for me. Und da habe ich ein Le Conte Vache de Fribourg mit dem Alphorn gespielt damals. Und er probiert auch wieder schön, der hat für mich so schön Indien gespielt. Und er dachte, das ist mein Geschenk musikalisch an ihn. Und er hat aufmerksam zugelassen und am Schluss sagt er, what was it for? Für was ist das Lied? Sag ich, it was a cow song. Es ist ein Kuhlied. Und es war wieder ein Moment ruhig und er hat gesagt, you have especially cow songs in Switzerland. Und dann ist bei mir ein Groschen dropped. Mir ist wie ein Aha-Erlebnis, was für einen Hindu, der Kuh als heilig erklärt, muss bedeuten, ja, dass wir Schweizer eine Kultur haben von Komposition, nicht für die Menschen, sondern für die Tiere. Mhm. Und dann bin ich bei ihm ebenfalls noch mal gestiegen in der Anerkennung.
Ich glaube, ohne Physik ist mir jetzt gerade noch mal aufgefallen, gibt es das eine Instrument nicht, das Sie spielen. Sie spielen nämlich ein Alphorn aus Carbon. Und Carbon wäre, glaube ich, ohne
physikalische
Forschung, hätte man Carbon nie können bauen können. Können Sie uns kurz erklären, aus was Carbon besteht?
Aus Katrin Kohlefasern.
Atlet. Jawohl.
Mit einem Leim.
Mit einem Leim?
Ja.
Und
ist sehr leicht und stabil. Also im Weltall wird relativ viel Kohlefaser geflogen, weil es eben leicht ist. Aber also ein Alphorn könnte man vielleicht fliegen, das nicht. Ja.
Genau. Seit wann spielen Sie so ein super leichtes Alphorn?
Ich spiele es ungefähr 15 oder 20 Jahre. Es heisst übrigens der Alp Flying Horn.
Ah, schau jetzt.
Es kommt aus Yverdon von einem Familienbetrieb und es ist wirklich 1200 Gramm leicht. Ja. Roger Zanetti hat das erfunden. Und ja, die Leute tun mich viel auf das Technische ansprechen. Und das Alphorn, das ich spiele von dieser Familie, ist tatsächlich auch aus dem Segelbau. Es hat mit Alingi zum Beispiel. Die Segelmasten, die aus Carbon gemacht werden, sind auch konisch. Und aus dieser Segelbaukompetenz hat der Sanetti auf Alphörner gebaut, die Carbon-Hörner, die für mich heute noch ganz, das habe ich auch auf Indien gebracht, aber auch wieder wegen dem Transport ist das gäbiger gegangen. Ja. Und das ist ein technischer Bezug, der sehr eben unsere Tradition gleich aufklingen lässt. Die moderne Schweiz mit so einem Hightech-Material, aber ein Instrument, das doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Sie machen, apropos Reisen, wir sind schon fast am Ende der Sendung, wenn Sie Zeit haben, gehen Sie auf Wanderferien. Und zwar auf Langwanderferien.
Ja, entweder zu Fuß oder mit dem Ross.
Mit dem Ross? Wo sind Sie schon durch?
Also wir sind hier in der Schweiz, ja, schon mehrmals. Von Bern aus bis in Jura hinter.
Ja, was, oder ja.
In Freiberge hinter, in mehreren Etappen. Und das ist wunderbar. Es ist nicht immer ganz einfach, für das Ross eine Unterkunft zu finden und das Futter zu finden. Aber wenn man das tut, ist es fantastisch. Zu Fuß sind wir durch ganz Griechenland gewandert. Dann ein Teil von Italien mit Zelt. Und
also dann sind Sie ganz noch beim ganz normalen weltlichen Leben, merke ich. Also dann ist es wirklich dann physische Arbeit, körperlich laufen und nicht irgendwie mit dem Jet einmal um die halbe Welt fliegen.
Das ist schon so, ja. Und dann vergisst man auch ein bisschen, was für Ärger man hatte vorher und was nicht gegangen ist und wer einem wieder aufgeregt hat und so. Und das ist das Schöne daran. Man hat urmenschliche Bedürfnisse, die man muss stillen, man muss zu essen haben, man muss können liegen, man muss können schlafen. Das Ross muss zu essen haben, wenn man das Ross dabei hat, und es muss ihm gut gehen. Oder? Und dann vergisst man ein bisschen den Rest.
Wann sind Sie zum nächsten Mal auf einer Bühne, Bruno Bieri, oder an einem Strassenecken anzutreffen?
Ja, im Moment mehr Bühne, ja, also an verschiedenen Orten. Ich bin jetzt in Bern, ein paar Mal in der La Capella, da bin ich in der... ja, muss ich gar nicht alles aufzählen. Einfach, ich bin dran.
Schön, ja. Dann bedanke ich mich sehr bei Ihnen beiden, dass Sie den Weg genommen haben, Zeit gefunden haben für den Besuch bei uns in der Sendung. Danke vielmals, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Freude, viel Glück auf Ihren Reisen und Ihren Auftritt. Das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören. Ganz einen schönen Sonntag allen.
Live aus dem Kursaal Berns, persönlich von heute mit dem Christian Zeugin und seinen beiden Gästen, der Kathrin Altweg, Physikerin, und dem Bruno Bieri, Musikant. Technik Severin Bucher und Roger Bergland. Zum Nachhören gibt es das persönlich heute Abend zwischen 10 und 11 hier im Radio und jetzt gerade auch online auf srf1.ch. Und nächste Woche kommt es persönlich aus Chur, aus der Kaffeebar B12. Dort treffen sich bei der Sonja Hasler Barbara Janom-Steiner, sie ist Regierungsrätin von Graubünden, und Christian J. Jenny, Künstler und frühsprachiger Gemeindepräsident von St.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.